Vielleicht kennst du das selber. Dein Kind braucht dich. Alles ist laut und fordernd. Und gleichzeitig zieht sich in dir etwas zusammen, weil deine eigene Mama nicht da ist und du sie nicht anrufen kannst. In dieser Folge spreche ich mit Seelensporttrainerin Laura Dierl darüber, wie es ist, Mama zu werden, obwohl die eigene Mama gerade verstorben ist. Mit all den Ängsten rund um Schwangerschaft, Geburt, Schreibabysituation, Panikattacken und diesem Gefühl, völlig alleingelassen zu sein. Wir schauen gemeinsam drauf, wie Trauer sich im Körper zeigt, was das Nervensystem in solchen Ausnahmesituationen braucht und wie kleine Seelensportimpulse helfen können, Gefühle in Bewegung zu bringen, statt sie wegzudrücken. Und wenn du jetzt magst, dann mach's dir bequem und lass uns gemeinsam in Lauras Geschichte, die sehr berührend ist, eintauchen. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren, ehrlichen und bewegten Weg durch all deine Trauergefühle hindurch. Von und mit mir, Kathi Bieber. Liebe Laura, ich freue mich riesig, dass wir heute über ein ganz besonderes Thema rund um Trauer sprechen und dass wir überhaupt wieder miteinander auch sprechen und uns sehen. Es hat ja eine kurze Pause gegeben. Dazu erzählst du uns dann auch ein bisschen was und das betrifft ja unser Thema heute. Aber jetzt, bevor wir wirklich in das Thema einsteigen, vielleicht magst du dir erstmal vorstellen, wo lebst du, was machst du so, wer bist du? Erzähl uns was von dir.
Ja, ich bin die Laura. Ich werde im Februar 30, komme aus dem tiefsten Bayern, also aus Mainburg, das ist mitten in der Hallertau. Ich bin vom Beruf Ergotherapeutin, habe hauptsächlich mit Kindern gearbeitet und im Bereich psychisch Krankenhilfe. Genau. Habe 2023 die Ausbildung zur Seelensporttrainerin gemacht, nachdem im Juli 2022 meine Mama verstorben ist. Genau. Und bin jetzt quasi wieder ganz frisch zurück als Trainerin, weil ich jetzt eben Mama-Pause gemacht habe.
Genau. Und wir freuen uns, dass du wieder da bist. Ich kann mich nur so gut erinnern an die Ausbildung. Das habe ich auch schon in den Stories erzählt, wie berührend auch so deine Prüfungsübungen waren und dass du, ich sage echt immer, irgendwas Magisches, irgendwas Besonderes hast du an dir, das uns einfach aus tiefstem Herzen immer wieder berührt. Und ich habe mich dann schon manchmal gefragt, so, ob das vielleicht von deiner Mama kommt. Also ich habe mir dann auch schon gedacht, boah, irgendwie hätte ich die gern kennengelernt, weil du einfach eine total empathische, total, ja, ich weiß gar nicht, da fehlen mir immer wieder die Worte, wenn ich da Druck denke, weil es so schön war, wirklich. Und jetzt bist du wieder als Trainerin und du bist Mama mittlerweile und ich glaube auch verheiratet, oder? Weil dein Name hat sich geändert, also da hat sich ja einiges getan in den letzten Monaten, Jahren. Und wir reden jetzt eben heute darüber, wie es ist, Mama zu sein, wenn eben die eigene Mama fehlt. Und deine Mama, wie du schon kurz angesprochen hast, ist ja im Juli 2022 verstorben. Magst du vielleicht auch mal erzählen, wie war denn deine Mama? War sie wie du oder wie kann man sich deine Mama vorstellen?
Boah, tatsächlich war meine Mama mir gar nicht so ähnlich. Also beziehungsweise war mir gar nicht so ähnlich, wie ich früher war. Aber das kennst du wahrscheinlich auch von vielen. Man verändert sich ja.
Ja.
Also es ist ja wirklich, es gibt ja wirklich ein Leben davor und ein Leben danach. Und ich finde so, das ganze Sein verändert sich ja mit dem Tod von so einer wichtigen Person einfach mit. Und es ist ganz lustig, dass du das schon angesprochen hast. Tatsächlich entwickle ich mich gerade auch so im Alter, das wäre jetzt uralt, aber ich glaube, du weißt schon, was ich meine.
Die jüngste Trainerin, oder wie?
Je älter ich werde, merke ich, desto mehr entwickle ich mich doch irgendwie so in die Richtung von meiner Mama. Und man sagt ja immer, ich will nicht so werden wie meine Mama. Und für mich ist es aber immer total schön, wenn das jemand sagt, dass ich so ähnlich bin. Ja, also meine Mama war ein extrem naturverbundener Mensch. Also sehr naturverbunden, sehr spirituell. Ich habe mich dort tatsächlich immer mein ganzes Leben drüber lustig gemacht. Na, weil ich dachte, ja, die spinnt ein bisschen. Jetzt so bin ich ja die letzten Jahre da, immer mehr und mehr habe ich da hingefunden und verstehe jetzt so viel. Und ja, meine Mama ist ein extrem, sehr empathischer Mensch gewesen und aber auch eine sehr, sehr starke Frau. Also sie ist in Kroatien aufgewachsen und hat dann war da der Krieg Ende der 90er. Genau. Und dann ist sie nach Deutschland, um da zum Studieren. Genau. Hat dann
Was
quasi
hat sie
ihre
studiert?
ganze Familie.
Was hat sie studiert?
Germanistik. Genau, also sie war irgendwie immer schon total an, ja, Deutschland, an der deutschen Kultur irgendwie interessiert, an der deutschen Sprache, generell Sprache, also sehr, sehr belesen war sie. Ja, und dann war sie eben hier zum Studieren und hat dann aber relativ schnell meinen Papa kennengelernt. Und ja, dann habe ich mich anscheinend auf den Weg gemacht und dann war es das halt auch schon wieder mit dem Studium.
Schön. Ja, cool. Also ich kenne das schon auch ein bisschen, ja. Wie du sagst, ich finde auch gerade in dem Jugendalter, da ist man ja dann eher schon so drauf, oh, ich will nicht so wie meine Mama, die ist ja voll uncool und so weiter. Und was die alles mag, das mag ich gerade extra nicht. Aber eben, wie du sagst, wenn man dann älter wird und dann vielleicht eben sogar selber Mama wird, dann ändert sich das so schnell, gell? Und dann wünscht man sich natürlich auch die Mama an der Seite oder eben das mit ihr zu teilen. Und bei dir ist ja eben in dem Fall so, dass deine Mama verstorben ist, nach nur 3 Monaten nach der Diagnose. Sie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt und ist aber daran gar nicht verstorben, sondern an etwas ganz anderem. Magst du uns da mal erzählen, was da eigentlich passiert ist oder woran sie schlussendlich sterben hat müssen?
Also, der Bauchspeicheldrüsenkrebs ist tatsächlich, ja, ich würde es jetzt sagen, relativ früh erkannt worden, aber schon so, dass sie schon eine Prognose von ein paar Jahren zu leben gehabt hätte. Genau. Und dann war es aber so, sie hat quasi im Gallengang ein Stent eingesetzt bekommen, einfach, dass halt diese Gallenflüssigkeit besser ablaufen kann, weil der Tumor natürlich da auf die umliegenden Organe drückt hat. Und dieser Stent muss immer mal wieder alle paar Monate gewechselt werden. Genau, und es war tatsächlich ein Routineeingriff. Also sie ist operiert worden, um diesen Stent zu wechseln. Und bei dieser OP sind dann anscheinend Keime reinkommen. Und sie hat dann Blutvergiftung bekommen, an der sie dann ja ein paar Tage später verstorben ist. Genau. Und das Schlimme ist ja, also dadurch, dass ich ja auch einen medizinischen Hintergrund habe mit meinem Beruf. Oh, jetzt wollte mein Baby gerade. Alles okay? Ja? Okay. Dadurch, dass ich ja einen medizinischen Hintergrund habe, mit meinem Beruf als Ergotherapeutin, habe ich halt sofort, also ich habe sie gesehen, habe sofort gesagt, es stimmt irgendwas nicht.
Aber war da schon klar, dass es eine Blutvergiftung ist?
Nee, also ich war tatsächlich, das finde ich wahnsinnig schlimm, dass in einem Krankenhaus ich als Angehörige die Erste war, die das Wort überhaupt im Mund genommen hat. Ich habe gesehen, langsam, also Fieber steigt, sie war einfach nimmer, ja, total wesensverändert. Habe mehrmals Bescheid gesagt, es ist leider gar nicht reagiert worden. Ja, bin dann auch ziemlich von oben herab behandelt worden, von Pflegekräften, von Ärzten. Und letztendlich, also das ist auch was, wo ich mir lang Vorwürfe gemacht habe, weil ich dann irgendwann klein beigeben habe. Also ich habe mir dann wirklich gedacht, so wächst man halt ja oft auf. Es das heißt ja, der Arzt wird schon wissen. Und
Ja,
ich habe mir dann
voll.
wirklich gedacht, jetzt Laura, ich glaube, du bildest dir da jetzt wirklich was ein. Wenn der Arzt sagt, das ist alles in Ordnung, dann wird schon alles passen. Ja, und letztendlich war es dann eben so, dass mein erster Verdacht mit der Blutvergiftung einfach richtig war. Und sie dann über Nacht ins Koma gefallen ist, also ins Wachkoma, und dann eben innerhalb von ein paar Tagen verstorben ist.
Haben Sie es da dann gewusst? Also ab wann war der Zeitpunkt, wo Sie dann auch davon gesprochen haben, dass
Ja,
Sie
weil sie
ab.
dann quasi schon im Koma war und nicht mehr ansprechbar war. Also dann ist angefangen worden, dann ist auf einmal alles ganz schnell gegangen und es sind Blutuntersuchungen gemacht worden und es ist dann ganz schnell zu uns gesagt worden, so nach dem Motto, das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, dass man sie ohne Schmerzen gehen lässt und die Diagnose ist ja so schlimm und so ungefähr, das ist doch jetzt gut für uns, dass dieser Leidensweg nicht so lang ist.
Krass.
Ich habe dann da schon gesagt, also ich habe dann im Gespräch mit dem Arzt schon gesagt, hey, wo sind wir denn, wenn wir so reden? Also da können wir doch alle Altenheime schließen, da können wir alle Krankenhäuser schließen, weil wir sterben ja alle sowieso.
Ja, voll,
Das können
das
wir
ist
uns ja
schon
dann gleich
mega
alles
krass.
sparen. Da brauchen wir ja niemandem mehr helfen.
Ja, voll, das
Und
ist
dann
ja,
natürlich
also.
gesagt, also ja, gesagt, natürlich, also wir schauen, dass wir ihr irgendwie helfen. Wir schalten da überhaupt nichts ab. Sie war ja topfit. Und das ist halt was, was mir dann immer, also was uns als Familie dann immer ausgeredet worden ist. Und ich bin so froh, dass ich das auf Instagram alles dokumentiert habe. Also sie ist ja einen Tag vor der OP mit mir noch fast 10 Kilometer spazieren gegangen. Also das wäre ja nicht der Fall, wenn der Krebs schon so weit fortgeschritten wäre, dass es so ungefähr Lösung für sie jetzt wäre, zu sterben. Und ich finde es ganz schlimm, dass einem das so eingeredet wird.
Ja, und das ist ja, es entspricht eigentlich dem ganzen Gegensatz von dem ärztlichen Eid und so, oder?
Voll,
Diese
ja.
Menschen helfen und am Leben halten, oder? Und dann so, ach, ist ja eh wurscht, so ungefähr. Also,
Das
das
wäre doch
ist
jetzt
ja.
ein guter Zeitpunkt. Dann ist
Yes.
dann noch die Aussage gefallen, uns als Angehörigen bleibt dann einiges erspart, weil wir wollen ja gar nicht wissen, wie schlimm dieser Krebs noch werden kann. Ja, ich kann ja auch morgen aus der Tür gehen und von einem Auto zusammengefahren
Ja.
werden.
Krass, also und oh, darüber zu entscheiden, was dir besser tut oder
Voll, voll, total.
wie dein Leben besser ausschauen wird, ist schon sehr übergriffig und
Ja.
absolutes Fehlverhalten an der
Ja.
Stelle, würde ich sagen. Und das tut mir echt so mega leid. Also ich kenne ja auch deine Geschichte, ja, dass du generell einfach diesen Leidensweg da so, boah, mit so viel Unverständnis dann erleben hast müssen, ja.
Ja.
Das ist echt heftig. Und wie war es denn dann danach? Weil ihr habt ja das, bis heute ist ja noch nicht wirklich abgeschlossen in die Richtung. Also es gibt ja auch ein Rechtsgutachten, soweit ich mich auch erinnern kann, gell? Wie ist es da jetzt für die auch mit der Trauer in Verbindung, während gleichzeitig in die Richtung noch gar nicht das wirklich abgeschlossen ist, also das Bürokratische und so weiter?
Ja, es ist total schwierig. Also auch allein dieser Sterbeprozess, das war ja wirklich schon, ich habe meine Mama im Sterbeprozess gar nicht so begleiten können, wie ich es mir gewünscht hätte, weil also mein Mann und ich alle 10 Minuten raus sind, mit irgendwelchen Anwälten telefoniert haben, mit der Polizei telefoniert haben, weil da einfach nebenbei so viel passiert ist, weil ich halt einfach gewusst habe, wenn wir jetzt zu viel Zeit vergehen lassen, da passiert total schnell, dass irgendwelche Dokumente dann verschwinden,
Genau.
dass sich irgendwelche Leute nicht mehr erinnern können. Und ich habe halt einfach gewusst, hey, das muss jetzt alles wahnsinnig schnell gehen. Und so habe ich mich gar nicht richtig verabschieden können. Und das klingt von außen so hart, und das haben ja oft Leute zu mir gesagt, ja, deine Mama liegt im Sterben und du telefonierst mit dem Anwalt. Ja, weil ich keine andere Wahl gehabt habe.
Ja.
Und weil ich in dem Moment einfach dann so die Emotionen wirklich ausschalten habe müssen. Weil ich einfach gewusst habe, meiner Mama wäre das wahnsinnig wichtig gewesen, dass das aufklärt wird. Ja, und dann hat es relativ lang gedauert, bis dann diese ganzen, ja, dann waren jede Menge Befragungen, also Polizei war dann mehrmals da. In dem Krankenhaus ist ja einiges passiert. Sind halt alle Leute befragt worden, also da ist ja intern dann sehr viel los gewesen. Ja, ich habe dann tatsächlich damit gerechnet, weil es am Anfang so ausgesehen hat, dass es da bald eine Gerichtsverhandlung gibt. Dann ist das Verfahren aber vorläufig eingestellt worden. Da war die Begründung auch super. Also es war erst, gab es ein Rechtsgutachten, dass der Tod nicht natürlich ist. Das muss man sich ja auch erstmal überlegen.
Was? Ja.
Also du liest dann wirklich schwarz auf weiß. Also es stand wirklich genauso drin, dass meine Mama so mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch leben würde, wenn diese Fehler nicht passiert wären. Und dann ein paar Monate später wird es auf einmal eingestellt, weil man ja nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, ob sie nicht vielleicht doch heute schon verstorben wäre. Und das haben wir jetzt wieder bei dem Thema.
Ja.
Also, ich kann ja nicht, dann könnte ja theoretisch jeder alles machen ohne Konsequenzen, weil es stirbt ja eh jeder irgendwann. Kann ja sein, dass man sowieso verstorben wäre. Ja,
Na,
und
also, ihn greift man gerade an den Kopf und schüttelt, weil man denkt, also, das kann es ja wirklich nicht sein.
passiert leider ganz oft. Also das ist jetzt nicht, dass das total selten ist, sondern meistens werden die Fälle eher noch schneller eingestellt. Aber ich bin halt immer, also ich bin halt immer wieder in Berufung gegangen und da jetzt nochmal und jetzt quasi wieder zum neuen Anwalt für Strafrecht. Das ist natürlich auch eine finanzielle Sache, das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Das wollte ich gerade sagen, wie wird das bezahlt, gell?
Das
Also das muss
zahlen
ja,
alle vier selber.
ja, das ist dann schon krass.
Ja.
Ja.
Und da ist jetzt quasi noch nichts final entschieden. Also ich lasse das auf alle Fälle jetzt so stehen. Weil was auch noch wichtig ist, über meine Mama zu sagen, dass ihr Gerechtigkeit extrem wichtig war. Also es hat alles immer fair sein müssen. Und ich weiß, dass das für sie wahnsinnig wichtig ist. Und eins der letzten Sachen, wo ich zu ihr gesagt habe, bevor sie dann verstorben ist, war, dass ich rausfinden werde, was passiert ist. Und dass das nicht so stehen gelassen wird. Und das ist mir wahnsinnig wichtig, dass ich das einhalten kann.
Ja, voll. Na, das kann ich absolut nachvollziehen. Also total, dass man da dafür kämpft. Ich bin auch so
Ja.
ein richtig, also ich habe auch so einen ganz starken Gerechtigkeitssinn und halte es gar nicht aus. Deswegen tue ich mir jetzt so ganz schwer und würde am liebsten durchdrehen. Weil es einfach so unfair und ungerecht ist und sich da die Verantwortlichen einfach so einfach schnell rausnehmen und ihr Leben weiterleben. Und das ist schon krass. Also ich kenne es einfach mittlerweile, muss ich sagen, traurigerweise eben durch viele Begleitungen. Ich habe ja doch schon sehr viele Trauernde begleitet in den Programmen und immer wieder sind auch eben genau solche Fälle halt dabei. Ja, wo echt schwierig ist auszuhalten und dass sich da mal etwas ändern muss in dem System. Und auch das mit dem Blutvergiftung selbst, das ist ja ohne von, also auch eine sehr häufige Todesursache, wo eben dann ganz oft Fehler im Hintergrund, also Fehldiagnosen und so weiter, da sind und einfach keiner wirklich zur Verantwortung gezogen wird.
Ja,
Das ist schon
und ich meine, meine
schlimm.
Mama war jetzt noch relativ jung, aber ich denke mir, wie oft passiert das bei älteren Menschen, wo man einfach auch nie weiß, hey, woran ist die Person jetzt verstorben? Wie oft versterben denn Personen relativ plötzlich oder auch nach einem Eingriff und dann heißt es bloß, ja, mei, die war halt alt und der Körper war schon geschwächt, ist halt jetzt einfach so. Und oft haben die Angehörigen natürlich verständlicherweise dann nicht die Kraft, da genauer nachzuschauen. Oder man hat eben auch dieses extreme Vertrauen in die Medizin. Und sagt dann, ja, dann war es halt einfach ein Tod ohne Ursache. Deswegen
Voll.
sage ich ja, ich glaube, dass da die Dunkelziffer, wie oft sowas passiert und einfach nie rauskommt, extrem hoch ist.
Das glaube ich auch, ja. Voll. Und gibt es rückblickend etwas, wo du sagst, das hättest du dir von den Ärztinnen gewünscht oder vom Personal in der Klinik, im Umgang
Ja.
damit oder in der Reaktion?
Also erstmal das ernst genommen werden, wenn ich sage, ich habe einen medizinischen Hintergrund, ich sehe, dass es meiner Mama nicht gut geht, sie hat Fieber. Ich bin hingegangen und habe gesagt, hey, Fieber messen, meine Mama muss erbrechen, meine Mama ist redet langsamer, ist irgendwie geistig nicht 100% da. Nehmt das ernst. Also es wurde dann auch davon gesprochen, das stand dann einem Gegengutachten drin, was also total absurd ist, dass meine Mama psychisch auffällig gewesen wäre. Natürlich verändert sich das, wenn eine Blutvergiftung bis ins Hirn geht. Und das haben wir ja auch schon wieder beim nächsten Thema. Selbst wenn sie psychisch auffällig gewesen wäre, hilft man einem Menschen nicht, der psychisch auffällig ist?
Ja,
Also,
voll.
ich sage mal, meine Mama war psychisch gesund, da war keine Diagnose da. Aber ist das jetzt eine Ausrede, wenn jemand eine psychische Diagnose hat, da dann nicht zu helfen, oder wie soll ich das verstehen?
Das finde ich auch krass. Und gerade eben, wie du sagst, das ist ja auch ein Indiz dafür, dass eben etwas nicht
Genau,
stimmt. Wenn
ja.
du auch noch als Tochter bezeugen kannst, davor war da nichts und das ist seltsam.
Ja,
Also
und
dieses
einfach dieses nicht ernst genommen
ist
werden,
furchtbar,
das von
ja.
oben herab, ja, als es ist ja wirklich der Gott im weißen Kittel.
Ja. Und mir ist ja ähnlich gegangen mit der Polizei damals, wo man meine Schwester sucht, mir und ja meine Schwester erstmal gesucht. Und ich kann mich auch noch so an den Moment erinnern, wo ich in der Polizeistation, wo du denkst, du bist komplett hilflos, verzweifelt, hast durchgerollt die ganze Nacht und bittest drum um Hilfe, bitte tut's was, sucht's meine Schwester. Und es wird dann gesagt, Ja, die ist ja noch jung. Die liegt sicher bei einem anderen im Bett oder feiert noch, macht noch
Ja.
Party. What the fuck? Du stehst
Ja,
echt da und die wird der Boden weggerissen. Und du bist so hilflos, weil du selber nichts machen kannst, gell? Wie du sagst, du kennst die, ja, du kannst Firma messen, aber du kannst nicht die ganzen nächsten Schritte so losreiten. Und das ist so schwer auszuhalten. Das zerreißt du dann innerlich, echt. Deswegen an alle da draußen, wenn ihr in diesem Bereich arbeitet, bitte nehmt die Menschen ernst, horcht zu und schon schwächelst den Beruf, ganz ehrlich.
Ja.
Muss jetzt mal Klartext reden. Echt schon, mach was anderes. Das macht mir auch so wütend. Hey. Oh. Na, durchatmen. Schon
Ja,
können wir nicht weiterreden.
bei mir ist wieder so viel Wut da.
Okay. Gut. Schon muss ich echt den Computer noch rausschleudern. Aber dann wärst du weg, Laura. Das wäre nicht gut. Müssen wir noch eine Runde großer Bär oder so
Ich
machen.
wollte es gerade sagen, ja.
Okay, wenn es euch da draußen ähnlich geht und es macht euch genauso wütend oder ihr habt auch sowas erlebt, also atmen Sie mit uns kurz durch. Gut, okay. Dann ist es doch so, also in all diesem schweren, verzweifelten rundherum mit dem ganzen Gerichtlichen, was du da jetzt ertragen, ja, und muss man sagen, muss, war dann plötzlich eine Schwangerschaft auch mit drin.
Ja.
Und wie von dir warst, das war jetzt nicht geplant oder ein großer Kinderwunsch dahinter. Und du hast ja auch noch Endometriose. Das heißt, es ist dir ja auch gesagt worden, eigentlich bist du so gut wie unfruchtbar.
Genau.
Wie ist das dann dazu gekommen? Wie ist das passiert? Erzähl uns mal das bitte.
Ja, da könnte ich mich jetzt schon wieder aufregen, zum Thema Ärzte und Krankenhaus, obwohl das ein komplett anderes Krankenhaus war. Also natürlich wäre ich in das Krankenhaus niemals wieder gegangen. Ich habe ja ein paar Monate nach dem Tod von meiner Mama ist mir eben körperlich sehr, sehr schlecht gegangen. Das ist ja normal. Also wir wissen ja, der Körper trauert mit und da gibt es ja da gibt es ja Geschichten, die man erstmal nicht glauben kann. Gerade beim Thema Psychosomatik ist es ja immer, dass die Menschen sagen, ja, das ist eingebildet. Und es ist aber quasi also eine körperliche Erkrankung, wo man aber einfach die Ursache nicht weiß, weil der Körper und Seele so eng zusammenhängen. Ja, und bei mir ist es halt dann einfach losgegangen, dass ich so extreme Bauchschmerzen gehabt habe. Und dadurch, dass ja meine Mama Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt hat, davor ihre Mama auch schon, war bei mir auch immer das Ding, das muss eigentlich beobachtet werden. Ja, und obwohl das so war, bin ich überhaupt nicht ernst genommen worden. Also für mich war eh schon jeder Gang zum Arzt. Also ich muss dazu sagen, ich habe einen unglaublich guten Hausarzt, der sehr, sehr verständnisvoll ist. Also ich glaube, der, wenn nicht wäre, dann wäre ich wahrscheinlich seitdem nie wieder überhaupt irgendwo hingegangen.
Na, zum Glück, wenigstens gibt es ja auch noch die
Also
anderen.
obwohl ich da mein Kind geboren hätte, aber naja. auf alle Fälle bin ich dann eben von ihm gleich weiter überwiesen worden. Hat gesagt, da muss man unbedingt nachschauen, mit der Bauchspiegelung eben. Und bin dann da in dem Krankenhaus extrem belächelt worden. Also da kam dann wirklich wortwörtlich der Satz, ja, wenn die Mama mit Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben ist, da tut dann schon der Bauch öfter ein bisschen weh, gell?
Krass.
Und ich bin da geguckt und habe mir gedacht, also ich habe da noch
Ja.
nicht gewusst, also ich konnte da noch nicht damit umgehen. Also so wie ich jetzt heute bin, also hätte ich mir niemals gefallen lassen. Ja, und dann war halt so nach dem Motto, ja, wenn sie unbedingt operiert werden wollen, dann schauen wir halt da mal nach. Und das Letzte, was ich wollte, war ja operiert werden, weil ich ja wahnsinnige Angst davor gehabt habe. Aber ich habe gewusst, die Schmerzen sind so groß. Also ich habe mehrmals im Monat, man meint ja immer, Endometriose ist nur einmal im Monat, wenn man eben seine Periode hat, dass man da Schmerzen hat. Aber ich habe den halben Monat Schmerzen gehabt.
Krass.
Also ich habe so einen stark aufblähenden Bauch dann gehabt, dass ich keine Jeans tragen konnte und jeder dachte, ich bin schwanger.
Krass.
Weil einfach so viel Blut im Bauchraum war, so viel Flüssigkeit. Ja, Endometriose ist ja auch eine sehr, sehr häufige Erkrankung. Da werden jetzt bestimmt auch Menschen zuhören, die das kennen und auch das genau, also das auch nachvollziehen können, dass man einfach nicht ernst genommen wird. Ja, und dann bei der OP, die hat dann, also geplant war da eine halbe Stunde und die hat anscheinend, also fast 3,5 Stunden dann dauert, weil halt eben so viele Verwachsungen gefunden worden sind. Und dann ist mir so nebenbei noch hingeklatscht worden, ja, es sind beide Eileiter zu. Also schwanger können sie auf gar keinen Fall mehr werden. Das ist schon so weit fortgeschritten, da kann man nichts mehr machen.
Krass, das
Ja.
haben sie dann noch so neben, also nicht so
Ja, in so einem
in einem.
Nebensatz einfach.
Ach
Also
so, natürlich.
erstmal sagen, ich bilde mir alles ein.
Boah.
Und dann auch kein Entschuldigung oder kein irgendwie, ja, wir haben das vorher nicht gescheit gesehen. Ich meine, man muss sagen, Endometriose sieht man halt einfach nur in der OP richtig. Das stimmt. Also ein Arzt kann ja auch nicht hell sehen. Aber dann kann ich nicht vorher irgendwelche Behauptungen aufstellen, das wäre eingebildet,
Ja,
ja,
voll.
bevor ich nachgeschaut habe. Also wenn ich
Voll.
mir denke, wenn ich mir das an meine Klienten erlauben würde in der Arbeit, ist unvorstellbar.
Ja. Und wie war das dann für die, also vom Gefühl her, war überhaupt, also gibt ja auch Menschen, die sagen, sie wollen sowieso kein Kind und so weiter, aber wie war das in dem
Also für
Zeitraum?
mich war es tatsächlich okay. Mein erster Gedanke war eigentlich, ja, zum Glück trifft es jetzt mich und nicht jemanden, der seit Jahren schon einen extremen Kinderwunsch hat. Für meinen Mann war es nicht so einfach. Also der war dann schon sehr, sehr bedrückt, also wo dann die Diagnose rausgekommen ist. Aber es war dann auch okay. Also wir haben halt dann eh gesagt, es ist gerade so viel außenrum. Mit dem ganzen Verfahren, dann mit meiner Familie hat es wahnsinnige Probleme gegeben. Beziehungsweise da ist ja auch bis heute noch so, dass ich zum Großteil, also zum Teil von meiner Familie sehr, sehr auf Distanz gehe oder gar keinen Kontakt mehr habe. Eben wegen dem Umgang mit der Trauer und dem Umgang mit uns und dass wir einfach überhaupt keine Unterstützung erhalten haben. Und da haben wir eh gesagt, also das ist gerade überhaupt nichts zum drüber nachdenken. Und so war es dann okay.
Das heißt, ihr habt es dann auch nimm verhütet aufgrund der
Ja.
Diagnose. Gehe jetzt mal davon aus, oder?
Genau.
Dachte schon,
Also,
okay, wenn die das
ich
mir
habe
so
halt dann auch,
sagen.
ja, ich habe halt auch den Arztbrief dann gelesen und habe halt dann gesehen, ja gut, also da ist ja wirklich überhaupt keine Möglichkeit mehr, da ist ja alles zu. Also, da kann ja nichts passieren.
Und dann ist es aber passiert.
Ja, und dann, ja, im Januar, ja, Januar 24 war das, genau. Das war total verrückt. Da habe ich auf einmal geträumt, da habe ich von meiner Mama geträumt. Und sie hat zu mir gesagt, ich schicke dir jetzt dann wen. Und da habe ich zu meinem Mann noch gesagt, oh, jetzt kriegen wir schon wieder eine neue Katze. Ich will nicht nochmal eine Katze. Wir haben so viele Katzen, das geht nicht. Und dann hat er noch gesagt, ja, was, wenn es ein Hund ist? Er hat gesagt, oh Gott, no schlimmer, wir haben überhaupt keine Zeit für sowas. Keine Zeit für einen Hund, keine Zeit für Katze. Also an ein Kind habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja, und dann kam der Traum nochmal. Und ich habe dann auch immer wieder von einem Kind geträumt. Und das hört man ja auch öfter, dass man in der Schwangerschaft so verrückt in Anführungszeichen träumt.
Ja, voll. Pony
Ja, ich
okay.
war da eben dann schon schwanger.
Krass.
Und habe dann einfach, also ich bin einfach von der Arbeit mal heimgefahren, bin am DM vorbeigefahren und es ist wie, wenn mir irgendjemand gesagt hätte, du machst jetzt einen Schwangerschaftstest. Obwohl da ja noch keine, also ich war so früh, da waren ja noch keine Anzeichen. Es war wirklich nur dieser Traum. Ja, und dann habe ich den Test gemacht. Und bin erstmal aus alle Wolken gefallen. Also das war tatsächlich,
Ach,
und das
krass.
konnte ich ganz ehrlich so sagen, es war überhaupt keine Freude dabei.
Ja.
Also ich war schockiert, ich war komplett überfordert. Ich habe mir gedacht, scheiße, wir haben, bevor meine Mama verstorben ist, angefangen, das ganze Haus zu renovieren, dass sie eben
Stimmt, das war
dort
ja auch
bleiben
noch.
kann und daheim sterben kann. Und es war alles Rohbau. Und ich habe mir gedacht, scheiße. Wie soll man denn das jetzt alles machen? Es war natürlich jetzt kein Geld da, dass man das alles über Firma machen kann. Wir haben das alles selber angefangen gehabt. Und ich war komplett schockiert. Und ich schaue dann immer, also wenn man auf Instagram sieht, wie dann Frauen ihrem Mann verkünden, dass sie schwanger sind, da gibt es so süße Videos dann mit einem Body und du wirst Papa und der positive Schwangerschaftstest. Und ich habe, der war gerade in der Spätschicht. Ich habe ihn angerufen, zu ihm gesagt, Du musst sofort heimkommen. Es ist was Schlimmes passiert. Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht und der ist positiv. Und der Arme, der ja die ganze Zeit eigentlich schon einen Kinderwunsch gehabt hat, hat natürlich gleich fünfmal nicht gewusst, wo jetzt hin mit seinen ganzen Emotionen.
Oh
Er
Gott.
sagt, du gehst jetzt sofort heim und kaufst beim DM noch 5 Tests. Naja, Überraschung, die waren dann alle positiv.
Oh,
Ja,
krass.
und dann habe ich am nächsten Tag dann gleich einen Termin beim Frauenarzt gehabt. Genau, Freude haben wir tatsächlich beide dann noch gar nicht zugelassen, weil es ja von Anfang an dann auch geheißen hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind bleibt, geht gegen null.
War das dann direkt beim Frauenarzt oder
Ja,
so?
also ich habe wahnsinnige Schmerzen dann gehabt, gleich am nächsten Tag schon. Kann natürlich auch sagen, vielleicht waren die psychosomatisch, weil davor war ja einfach noch nichts. Aber durch diese ganzen Verwachsungen, die ich ja im Bauchraum habe mit der Endometriose und diese verwachsenen Eileiter, da ist einfach das Risiko von einer Fehlgeburt extrem hoch. Auch das Risiko von einer Eileiterschwangerschaft ist mir dann gleich gesagt worden. Also das Risiko, dass das eine Eileiterschwangerschaft ist, ist sehr, sehr hoch. Genau. Es ist dann wirklich sehr, sehr schnell gegangen, dass ich dann Schmerzen gekriegt habe, dass ich kaum mehr atmen habe können. Also ich habe dann nicht mehr in die Arbeit gehen können, weil einfach die Schmerzen so groß worden sind. Waren auch einmal im Krankenhaus. Da hat es dann auch geheißen, ja, man sieht noch kein Kind. Da scheint jetzt nichts da zu sein. Also es wird wahrscheinlich ein Abgang werden. Und das ist aber eigentlich, also das ist eigentlich der Moment, wo ich so richtig so zur Spiritualität auch gefunden habe. Weil auf einmal war in mir so ein Vertrauen in meinen Körper, in das Kind, in meine Mama, die sich schon irgendwas dabei gedacht hat. Für mich war klar, das Kind bleibt. Und es war dann auch, also wenn das Kind trotz allem bleibt, dann soll es so sein. Und ich habe da wirklich so ein Vertrauen dann gehabt und habe mich dann auch schon richtig gefreut. Also es ist dann wirklich, auf einen Schlag ist es dann, guck mal, hey, das Kind möchte zu mir. Das möchte zu uns, das hat seine Aufgabe, das soll genau zu uns kommen. Und dann war eben auch die Freude, obwohl immer, es immer geheißen hat, jetzt mit der Freude noch ein bisschen vorsichtig sei. Ich habe gewusst, das Kind bleibt.
Krass,
Ja.
so ein Spürkret.
Ja.
Und war dann aber auch, also hat sich diese Freude dann wirklich durch die ganze Schwangerschaft hindurchgezogen oder hat es vielleicht auch einen Punkt gegeben, irgendwie, wo sie sagen, so jetzt ist safe von der Endometriose her, also jetzt ist alles gut entwickelt und hat es das dann auch gegeben, oder?
Ja, also so in der 10., 11. Woche ist dann tatsächlich Entwarnung gegeben worden. Da hat man dann das Kind gesehen mit Herzschlag und dann war es um mich geschehen. Also dann war diese Mama-Liebe einfach da. Das kann man nicht beschreiben, wenn man es nicht selber erlebt
Ja,
hat.
voll,
Ja.
voll.
Und ja, dann war, aber ich habe die ganze Schwangerschaft auch keine Angst mehr gehabt.
Ah
Also es
ja,
war natürlich immer,
spannend.
es ist relativ engmaschig kontrolliert worden. Mir ist sehr, sehr schlecht gegangen in der Schwangerschaft. Also ich habe extreme Schwangerschaftsübelkeit gehabt.
Oh je, wie
Wahnsinn.
lang?
Die ganze Schwangerschaft.
Na, oh Gott.
Ja. Die ganze Schwangerschaft Medikamente genommen. Ich glaube, ja, mal bis zur 32. Woche oder so. Da haben dann die anderen Sachen überwogen. Die waren dann schlimmer wie die Übelkeit. Nee, aber es war echt schlimm. Also Wassereinlagerungen. Mir ist einfach körperlich sehr, sehr schlecht gegangen. Und dann eben auch psychisch. Also die Schwangerschaft, ich bin dann gleich ins Beschäftigungsverbot gekommen. Und die Schwangerschaft war für mich körperlich und emotional extrem belastend. Also ich habe mich aufs Kind gefreut, aber ich hätte gern vorgespult.
Ja, das kann ich.
Und da war dann wirklich das Mama-Vermissen ganz schlimm, weil mein Mann hat natürlich arbeiten müssen und es war halt sonst aus der Familie einfach keine Unterstützung da. Und ich bin allein daheim gewesen, habe mich den ganzen Tag übergeben, habe Schmerzen gehabt ohne Ende. Und dann habe ich einfach gedacht, boah, es wäre jetzt alles anders, wenn meine Mama jetzt da wäre. Ich wäre nicht alleine mit allem. Und ich habe ja keine Ahnung gehabt. Ich habe mich dann nur eingelesen und ich habe niemanden gehabt, den ich fragen kann.
Ja,
Wie
voll.
ist denn das, wenn ein Kind auf die Welt kommt? Wie funktioniert denn das dann alles? Und ich
Hast du
habe
dann irgendwie zu dem Zeitpunkt Freunde gehabt, die auch schon Kind gehabt haben, also in die
ja.
Richtung, oder hast du es nicht
Tatsächlich
gegeben?
nicht. Also tatsächlich waren ja ein paar Freundinnen und Bekannte gleichzeitig mit mir schwanger, aber eben auch das erste Kind, also
Ja,
wo auch
super.
Ich habe einfach niemanden fragen können.
Ja.
Und das war wahnsinnig hart. Also diese Schwangerschaft so komplett alleine, also alleine mit meinem Mann halt. Mein Mann war und ist immer eine unglaubliche Stütze. Aber es war ja trotzdem in meinem Körper und ich hätte gern, ja, die Erfahrungen von meiner Mama halt einfach
Voll.
erfragt, weil da haben wir nie drüber gesprochen.
Ja, klar, das ist meistens so, gell? Du
Ja, das sind halt
sprichst.
auch so Sachen, wenn jemand halt so früh verstirbt, dass
Ja.
man halt so viele Meilensteine nicht gemeinsam erlebt und so viele Gespräche, die vielleicht irgendwann im Laufe des Lebens wichtig wären, ja nie führen kann. Und es wird einem dann erst so in dem Moment bewusst, wie sehr das eigentlich abgeht.
Voll, das stimmt, ja. Und wie war das, weil du auch gesagt hast, Schunsch, du hast keine Angst oder so gehabt, weil da sind wir ja auch wieder beim medizinischen Thema. Das heißt,
Ja.
du, man hat ja ständig Kontrolle. Hast du da vertrauen können? Also hat es da den Frauenarzt, Ärztin gegeben, wo du sagst, okay, denen habe ich wirklich vertraut oder da habe ich mich wohl gefühlt oder wie war das?
Ja, ich habe tatsächlich eine sehr, sehr gute Frauenärztin gehabt. Das bin ich auch unglaublich dankbar dafür. Und habe aber einfach auch ein extremes Vertrauen in mich selber und in meinen eigenen Körper gehabt. Also, obwohl die Schwangerschaft so schwierig war und mit der Übelkeit und habe ich mir nie gedacht, boah, was macht mein Körper jetzt da? Wieso funktioniert das nicht? Ich habe mir immer gedacht, das hat alles irgendeinen Sinn. Also mein Körper weiß schon, was er tut. Er versucht einfach nur, dieses Kind durchzubringen. Da bin ich jetzt gerade, also mein Wohlbefinden ist gerade einfach an zweiter Stelle. Mein Körper wird wissen, was er tut. Ja. Und da muss man natürlich auch dazu sagen, also ich habe ja, ich bin ja medizinische Baustelle. Ich habe ja mehrere Vorerkrankungen. Ich bin ja an der Hüfte. Ich weiß nicht, wie oft operiert worden. Keine Ahnung, 10 Mal, 15 Mal. Ich habe da irgendwann immer mitzählt. Das ist bei mir als Jugendliche schon losgegangen. Und da war natürlich ganz schnell die Frage, kann ich überhaupt natürlich entbinden? Und das war dann ganz schwierig. Also ich habe wahnsinnige, also ich wollte eigentlich sehr, sehr gern eine natürliche Geburt und eine Geburt mit möglichst wenig ärztlicher Intervention.
Ja.
Also am liebsten wäre ich, hätte ich, also Hausgeburt jetzt nicht, aber am liebsten wäre ich in ein Geburtshaus gegangen. Einfach wegen dieser Angst vor
Ja.
Krankenhäusern,
Ja.
dieser Angst vor Operationen, weil ich meine, Kaiserschnitt ist ja ein
Voll.
Rieseneingriff, wird immer als der einfache Weg beschrieben, aber
Ja.
das kann auch nur jemand sagen, der das nicht mitgemacht hat.
Ja, voll.
Ja, und ich wollte dann unbedingt eine natürliche Geburt und da ist dann aber tatsächlich dann doch die Angst losgegangen. Also, was ist, wenn unter der Geburt irgendwas passiert? Was ist, wenn ich unter der Geburt sterbe? Was ist, wenn mein Kind verstirbt? Was ist, wenn wir beide sterben? Und ja, so habe ich mich dann, also je näher die Geburt gekommen ist, desto schlimmer sind dann die Ängste geworden. Und ich habe mich dann tatsächlich aus diesen Ängsten raus für einen Kaiserschnitt entschieden. Obwohl eben auch dieser Kaiserschnitt
Ja.
mit wahnsinnig viel Angst verbunden war. Und da muss ich auch sagen, das hat in mir ganz viel geheilt. Bin ich auch in ein sehr, sehr gutes Krankenhaus gekommen mit unglaublich tollen Hebammen. Ich wollte dann einen Wunsch-Kaiserschnitt in Vollnarkose, dass ich von der Geburt nichts mitbekomme. Und es klingt jetzt, ja, total, also total schlimm, aber für mich war wirklich so das Ding, naja, wenn ich während der Geburt sterbe, dann will ich es wenigstens nicht mitkriegen. Da bin ich halt in Vollnarkose und
Ja.
dann überlebt wenigstens das Kind und mein Mann kümmert sich dann drum. Das waren so die
Ja.
Gedanken, die dann bei mir waren.
Ja, das ist voll krass, oder? Was man einfach, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man
Ja.
selber nicht irgendwas Traumatisches erlebt hat in die Richtung, wie anders man dann auch an Sachen denkt, wo wenn man andere Mamas sich immer unten manchmal dachte, krass, was sind die für komische Gedanken? Die habe ich gar nicht, weil ich habe ganz andere Sorgen oder Themen, gell, die mich beschäftigen.
Ja.
Zum Beispiel war bei mir ganz groß das Thema auch so Männer im Raum. Also ich habe dann gesagt, ich will unbedingt, ich muss vorher alles genau sehen, weil ich eben auch meine Ängste, furchtbar, so und dann meine Ängste vor fremden Männern ist extrem, ja. Und dann haben wir gedacht, boah, wenn da die ganzen fremden Pfleger-Dinge und keine Ahnung, und ich brauche vielleicht dann Kaiserschnitt eben und dann will mir der da in den Rücken eine Nadel, das geht für mich gar nicht so in die Richtung. Und natürlich ist dann alles anders gekommen. Du kannst ja viele so gar nicht planen, was das angeht. Und bei mir ist dann genau anders gekommen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, es waren dann wirklich Gott sei Dank so die allernettesten und manche auch da, wo ich mir gewünscht habe, dass sie da waren. und bin dann auch gut begleitet worden, auch wenn es traumatisch war insgesamt. Aber es ist schon krass, einfach, ja, wie man sich anders vorbereitet oder wie man anders plant, wenn man einfach ein Trauma oder so eine Trauergeschichte mit
Ja.
reinbringt in sowas. Das kann man sich
Ja.
nicht vorstellen. Ja. Und wie war das dann für deinen Mann? War der da gleich an deiner Seite? Also hat er auch gesagt, hey, mach du das wirklich so wie du? Oder hat er da irgendwie vielleicht sogar reingrätscht und gesagt, nein, das will ich aber nicht so? Kann ja auch sein.
Überhaupt nicht. Also das wird mein Mann nie tun. Also der hat vor Anfang an gesagt, das ist dein Körper, das ist deine Entscheidung, ich rede da überhaupt nicht mit rein. Also natürlich weiß ich, er wäre gern bei der Geburt dabei gewesen. Und dann, wie du jetzt gerade gesagt hast, es kommt bei der Geburt sowieso alles anders als geplant. Also an dem Tag, an dem der Kaiserschnitt geplant war, waren dann so viele Notfälle, dass wir dann wieder heimgeschickt worden sind.
Ach, krass.
Ja, wir waren wirklich bis 7 Uhr waren wir im Krankenhaus, also von der Früh um 7 bis abends um 7. Und sind dann wieder heimgeschickt worden.
Wahnsinn.
Ja, und das war dann für mich auch ganz schlimm. Erstmal, weil ich dann, also weil der geplante Kaiserschnitt wäre am 10. Oktober gewesen. Und so ist es dann quasi für den nächsten Tag. Und ich habe nur gesagt, egal wann dieses Kind kommt, bitte nicht am 11. Weil eben meine Mama am 11. Juli verstorben ist. Und ich wollte einfach dieses Datum nicht haben. Das kann man vielleicht auch nur nachvollziehen, wenn man es so selber kennt.
Grenz, Laura, ich grenz.
Wo man echt sagt, bitte einfach nicht. Dann bleib bitte noch ein paar Tage drin. Ja, dann habe ich aber schon Wehen gekriegt gehabt. Und dann haben wir gesagt, ja, ich muss jetzt am nächsten Tag nochmal rein. Ja, und ich habe mich dann tatsächlich in dem Raum, wo die Vollnarkose gelegt worden wäre, habe ich mich entschieden für PDA. Das war ganz schlimm. Also ich habe dann eine Panikattacke gehabt. Das war tatsächlich die erste in meinem Leben. Kann jetzt auch viel mehr nachvollziehen, weil ich arbeite ja jetzt schon länger mit Menschen mit psychischer Erkrankung und kann jetzt das auch tatsächlich viel mehr nachvollziehen, obwohl ich es jetzt nur einmal gehabt habe. Aber das ist, man hatte Todesangst. Also ich bin da gelegen und sie haben versucht, mir eben den Zugang zu legen und es hat nicht funktioniert und überall war das Blut und dann war es bei mir vorbei. Dann haben die Geräte gepiept und ich war sofort zurück. Also ich habe sofort meine Mama gesehen mit den ganzen Schläuchen und dieses Piepsen und ich war nimmer da. Also dann haben die Herztöne von meinem Kind reagiert und dann hat jeder bloß gesagt, ich muss jetzt durchatmen, ich muss durchatmen. Und dann gab es aber eine Hebamme, es war tatsächlich eine Hebammenschülerin und die hat mich dann so runtergeholt, die hat mich dann so beruhigen können. Also die Frau hat tatsächlich, es war ein Wunder, was die gemacht hat. Und dann wurde die, weil ich ja schon so oft operiert worden bin, war dann auch diese PDA zu legen extrem schwierig. Also da haben die ja irgendwie 5, 6 Mal stechen müssen. Und wenn man dann eh so Angst hat, es war
Ja,
unglaublich
furchtbar.
schlimm. Ja,
Furchtbar.
und dann haben sie wirklich gesagt, das ist jetzt der letzte Versuch und sonst müssen wir eine Vollnarkose machen, weil eben die Herztöne schon reagieren. Ist ja klar, immer die Panik von der Mutter überträgt sich sofort aufs Kind. Ja, und dann habe ich aber tatsächlich auch wieder ganz, ganz fest an meine Mama gedacht und mir einfach nur gedacht, ich stelle mir jetzt vor, sie ist dabei und sie hilft mir jetzt da und sie hält jetzt meine Hand und ich habe das richtig körperlich gespürt. Und dann hat es geklappt mit der PDA. Und ja, dann war es tatsächlich, und das hätte ich nie gedacht, aber eine wunderschöne Geburt. Und das ist mir auch ganz wichtig zum sagen, auch ein Kaiserschnitt ist eine Geburt.
Ja, toll.
Und es ist mir auch dort dann von den Hebammen gesagt worden, also, ich habe das Kind geboren. Und so hat sich's ja angefühlt. Also, mein Mann war dann dabei und es war wirklich wunder, wunderschön.
Ah, schön.
Ja.
Und war das dann der 11.?
Ja.
Das ist so krass, Laura, wirklich. Weil bei mir war ja auch so. Also, ich finde das so unglaublich, was man sich für Gedanken macht, oder? Dass so ein Tag dann so wichtig wird für uns und dass man da absolut nicht will oder so. Und ich bin ja damals eben in die, also Standarduntersuchung halt, was ja am Ende wird so engmaschiger kontrolliert, wöchentlich oder so. Ja, eben 17. August war bei uns eben das Datum, wo eigentlich die Geburt gewesen wäre, so, also das Datum halt, was genannt ist. Und dann war ich eben am Freitag, den 13. August im Krankenhaus und haben diese Standarduntersuchung gehabt. Und für mich waren das die Tage davor schon eben so, oh, bloß nicht an dem Tag. Ich habe immer wieder zum Baby, komm ja nicht an dem Tag. Weil meine Schwester ist ja verschwunden an am Freitag, den 13. Und das war für mich dann, also oh, ganz schlimm, dieser Tag einfach. Dann die Verhandlung des Mörders war oh, an einem Freitag, den 13. Da haben wir gedacht, na, bloß kein Freitag, der 13. so, gell? Ja, und dann liegst du da und dann sagen da die, du hast das Halbsyndrom, du bist gerade am Sterben, wir holen jetzt das Kind. Und so, sofort geschrien, nein, heute darfst du kein Kind, heute nicht, heute nicht. Und die haben natürlich extrem Panik gehabt. Das Datum ist verflucht bei mir in meinem Leben. Ich stirb halt, ich schwör's. Und so, da, sogar mein Mann, also sogar mein Mann ist dann schon huah, panisch geworden, weil er hat ja meine Geschichte gekannt und so. Und also das war auch unglaublich. Ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt eigentlich, aber gleichzeitig hast du ja gehabt, was willst du machen? Was
Voll, ja.
in dem Helm, ich kann nicht sagen, ja, einen Tag später oder so. Sondern es hat jetzt sofort sein müssen. Und ja, es war dann Gott sei Dank alles gut ausgegangen. Ich war zwar lange ja krank, du warst damals bei der Ausbildung ja heint noch Folgen davon, aber insgesamt ist dann gut ausgegangen. Und das war, es ist schon komisch, auch heint noch Geburtstag feiern, oder? Mit dem Kind
Ja.
dann an so einem Tag, an dem Datum, 13. Seltsam, bei dir eben 11, bringt schon auch
Ja.
komische Gefühle mit sich, gell?
Voll, ja.
Ja. Ach, krass, das ist einfach so krass. Also echt, und wer da irgendwie sagt, da Geburt ist dessen, also wirklich, Trauma und Trauer und Geburt ist echt hardcore.
Ja.
Was haben wir da bloß geleistet und gemeistert? Unglaublich, oder?
Voll. Ich muss auch sagen, ich habe seitdem also so einen wahnsinnigen Respekt vor meinem Körper und also
Ja, voll.
auch vor mir selber. Also ich finde, das darf man einfach mal sagen, da darf man einfach auch mal stolz auf sich sein. Und eben gerade, ja, gerade Frauen mit einem Kaiserschnitt wird oft so eingeredet, du hast ja gar nichts gemacht.
Ja,
Und das
voll.
stimmt einfach nicht.
Überhaupt nicht. Vor allem das danach, oder? Ich meine, das ist eine Riesenwunde. Das ist krass, bis das heilt und alles. Na, furchtbar. Also das ist nicht ohne. Wie war denn dann die Zeit für die eben danach? Wie lange warst du im Krankenhaus? Und dann ist ja das Wochenbett. Wie war das so für die? Oh, emotional. Also das ist ja bei vielen auch sehr, sehr emotional.
Ja, wir waren tatsächlich fast eine Woche im Krankenhaus, weil es unserem Sohn nicht so gut gegangen ist. Und da sind dann bei mir auch so die richtigen Ängste losgegangen. Also er hat ganz, ganz schlecht getrunken, hat wahnsinnig schnell abgenommen. Hat er richtig, richtig starke Gelbsucht gehabt
Och,
und
ja.
dann eben auch diese Gelbsucht. Ich weiß natürlich, dass es bei Neugeborenen normal ist, aber bei meiner Mama war das erste Anzeichen der, von dem Krebs Gelbsucht.
Ach,
Und
krass.
dann schaue ich mein Kind an, komplett gelb. Und weiß noch, wie ich damals meine Mama angeschaut habe, komplett gelb. Und meine Mama ist tot.
Ach,
Und in
super.
meinem Kopf war sofort, was ist, wenn mein Kind jetzt auch stirbt? Das verkraft ich nicht. Und man stellt sich dann so Horrorszenarien vor und man funktioniert aber trotzdem irgendwie. Ja, und dann war es bei uns noch, also das ist zum Glück, ist alles gut ausgegangen, aber wir sind dann, also am Tag, wo wir heimkommen sind, sind wir angerufen worden, das Neugeborenen-Screening von unserem Sohn war auffällig. Er hat eine tödliche Erkrankung, wir müssen sofort in die Klinik, da müssen weitere Tests gemacht werden.
Gott.
Ja, und da ist wirklich, da war dann meine zweite Panikattacke in meinem Leben. Wirklich dachte, ich habe mir das, also es ist keine Verbindung zu meiner Mama da, aber wenn es wirklich sie noch gäbe, wieso habe ich dann ein krankes Kind? Und das war dann auch, also es war unglaublich schlimm. Gut, wir sind dann da angekommen und am Ende kam dann zum Glück raus, dass er selber nicht erkrankt ist, sondern nur Genträger von dieser Erkrankung ist. Genau.
Hätten
Ja,
Sie das nicht
wenn er
vorher schon
später mal
sagen? Also
Kinder
wirklich.
möchte, muss man da einfach schauen. Es ist jetzt nichts, was man dann nicht behandeln kann, wenn man es eben in der Schwangerschaft schon weiß. Aber so, ja, also das war erstmal, da habe ich mir wirklich gedacht, jetzt ist vorbei. Also wenn du angerufen wirst im Wochenbett, dein Kind hat eine tödliche Erkrankung, wir müssen sofort in das Spezialzentrum fahren. Hast nur diese extreme Wunde, ich habe kaum aufrecht laufen können, habe irgendwie das Kind nehmen, irgendwie ins Krankenhaus fahren. Ja, aber ich war so die Erleichterung, als der Arzt uns dann gesagt hat, unser Sohn ist gesund. Und das ist tatsächlich was, Es wird ja immer so, gerade auf Instagram wird immer so von Dankbarkeit geredet und man soll jeden Tag dankbar für alles Mögliche sein. Und ich bin es aber wirklich und aus ganzem Herzen. Ich wache jeden Tag auf und sage mir selber, ich bin so dankbar, dass mein Kind gesund ist. Weil ich
Mir
einfach
sind ja auch
weiß,
so.
es ist nicht selbstverständlich.
Na voll.
Gerade wenn dann einmal dieser Anruf kam und du einfach schon den Gedanken gehabt hast, hey, mit der hohen, also gesagt, zu 90% hat er diese Erkrankung. Und ja, dass dann eben diese 10% noch Chance da waren, da muss ich auch sagen, ich habe dann wirklich ja gesagt, bitte, egal wer, bitte hilft's mir einfach, dass mein Kind gesund ist. Und habe dann mit meiner Mama geredet und habe gesagt, Mama, bitte, du hast mir das Kind geschickt. Bitte, es muss gesund sein, ich schaffe das nicht. Und so war es dann eben zum Glück auch. Und wie gesagt, ich bin da jeden Tag dankbar dafür.
Ja, das kann ich auch mit dieser Dankbarkeit eben jeden Tag. Ich wache auf, denke, oh, wieder ein Tag mehr Leben.
Voll.
Das
Ja.
ist gerade, wenn man in dem Setting ja und das einfach kennt, wie schnell ein Mensch stirbt und viele verdrängen einfach so sehr den Tod, dass sie dem denken oder davon ausgehen, es passiert sowieso nichts. Oh, diese Leichtigkeit, mit der sie, manchmal fehlt mir das, muss ich sagen. Also denkt man
Ja.
so, ein bisschen neidisch auf diese Leichtigkeit, so, ach, passiert eh nichts, so ungefähr. Und wir sehen halt natürlich Gefahren ganz anders einfach oder was alles passieren kann. Und aber da vielleicht auch die Frage, wie gehst du oder wie bist du dann auch mit diesen Panikattacken oder den Ängsten umgegangen? Hast du dann auch irgendwie professionell dir Hilfe geholt oder hast du ein Werkzeug an der Hand gehabt, wo du gesagt hast, so das, da bringe ich mich durch oder damit das ja nicht überhand nimmt, weil wir wissen
Ja.
ja schon, ist man ja nur noch in dieser Angst, dann geht man gar nicht mehr auf die Straße oder aus dem Haus und das kann es ja dann auch nicht sein mit Kind so. Deswegen, wie bist du denn da dann umgegangen? Was hat dir da geholfen?
Ja, ich habe tatsächlich eine ganz, ganz tolle Therapeutin gehabt, war da aber tatsächlich gar nicht regelmäßig. Also ich habe ganz viel selber geschafft. Also ich glaube, da haben wir auch, ja, ich habe mir halt so viel Wissen auch angeeignet, gerade auch da mit der Seelensportausbildung. Also auch der Seelensport hat mir extrem geholfen. Und gerade so im Wochenbett, also da kann man natürlich noch keinen Sport machen, aber allein die Gedanken, also an die Geschichten zu den Übungen oder auch einfach diese Vorstellung, zum Beispiel, wenn man sagt, man bildet einen Schutzwall um sich rum. Ja, also das hat mir extrem geholfen. Gut, dann generell das Wochenbett war auch extrem schwierig, ohne Mama natürlich. Also da habe ich mir auch oft einfach vorgestellt, dass sie uns jetzt doch irgendwo sieht. Und habe dann manchmal einfach so in Gedanken auch nach Tipps gefragt und habe mir dann manchmal eingebildet oder auch nicht eingebildet, dass ich dann welche bekommen habe und habe das dann halt umgesetzt. Und so die Vorstellung finde ich es auch einfach tröstlich, dass unsere Verstorbenen trotzdem noch irgendwo da sind und uns irgendwo sehen und das irgendwo mitbekommen. Ja.
Voll. Ja, das ist schön. Ja, also das kann ich auch so von mir bestätigen. Oh, beim Seelensport, diese Übungen, nur die Vorstellung, dass ich die Bewegung mache. Also ich sehe mich selber vor mir, ohne dass ich mich bewege. Das war im Krankenhaus so bei mir ganz stark. Wenn man dachte, oh, ich stehe jetzt vor diesem Bett und mache diesen Bärenhüter und ich stehe jetzt vor dem Bett und mache die Übung und dann hat das gleich auch so eine Wirkung in mir
Ja.
erzeugt und das hat mich auch voll da durchtragen. Und wie du sagst, auch diese Vorstellung an einen Mensch, wie er jetzt tun würde. Bei mir war es ja Larissa eben, ich habe mir dann auch immer vorgestellt, aber wenn sie mir jetzt besuchen wird, wie wäre wohl ihr Gesichtsausdruck, wie wird sie reagieren, wie
Ja.
wird sie ausschauen mit dem Baby auf dem Arm und so.
Ja,
Das ist schon, einerseits war es dann tröstlich und andererseits war es natürlich tief traurig. Also irgendwie hat es das jetzt so immer abgewechselt, oder? Das ist ja halt nur so, glaube
Voll.
ich.
Ich finde, das ist so dieses Hauptgefühl, wenn man Mama ist, ohne Mama oder ohne eine andere wahnsinnig wichtige Person, diese Gleichzeitigkeit der Gefühle. Also, dass da gleichzeitig diese Freude über das Kind da ist und die Vorstellung, wie wird die Mama oder wie wird deine Schwester jetzt mit dem Baby ausschauen? Man ist so glücklich mit der Vorstellung und gleichzeitig so tief traurig und wütend und dann kommt alles wieder hoch. Und gleichzeitig ist man aber nur so glücklich wegen dem Kind und diese ganzen Wochenbetthormone und es ist einfach, Also das Wochenbett ist ja generell ein extrem sensibler Zustand, also für jeden, aber in Verbindung mit Trauer und Trauma. Next Level.
Fragt man sich echt immer wieder, wie
Ja.
habe ich das gemeistert und
Ja.
geschafft?
Naja, und dann war es ja bei uns auch nicht vorbei. Unser Kind, mal, wie soll es denn sein? Er ist auf die Welt gekommen und war sofort, hat schlecht getrunken, waren sofort 1000 Pfleger und Ärzte immer um ihn rum und dann gleich von daheim rausgezogen und in der Spezialklinik und untersucht worden und Blutabnahmen und alles Mögliche. Unser Kind war dann ein Schreibaby. Ja.
Laura, du machst mich fertig.
Also das war wirklich, das war das Schlimmste. Also dieses Schreibaby zu haben ohne Mama. Also unser Sohn hat wirklich am Tag, das waren ja ungefähr 6 Monate lang, hat er am Tag 4 bis 8 Stunden geschrien. Jeden Tag, Tag und Nacht. Und wir haben zum Glück von meinem Mann die Stiefmama. Es ist wirklich die beste Oma, die wir uns nur wünschen könnten für unseren Sohn. Und die hat uns zum Glück wahnsinnig viel unterstützt und unterstützt uns auch heute. Also ich wüsste überhaupt nicht, was ich ohne die Oma machen soll. Und trotzdem war aber da dieses Mama-Vermissen ganz extrem. Also ich habe mal immer wieder, ich habe ja auch wieder niemanden gehabt, den ich fragen kann. Was soll ich denn jetzt tun mit dem Kind? Das schreit seit 3 Stunden. Ich kann nicht mehr. Mein Mann ist in der Arbeit. Wo soll ich hin? Ich habe dann also so auch niemanden gehabt. Die Oma hat ja auch noch arbeiten müssen. Die hat eh immer geschaut, dass es irgendwie möglich macht und es irgendwie unterstützt. Aber mein Sohn hat sich dann auch von niemandem halten lassen. Also er wollte nur immer zu mir und nur immer stillen. Und den ganzen Tag stillen, 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 tragen, stillen, tragen, stillen. Laufen, dann, also immer nur im Arm halten und laufen. Und ich habe ja noch so Schmerzen gehabt und
Ach ja, boah.
ja,
Gott,
das
ich
war
fühl's
Wahnsinn.
so.
Also das war wirklich dieses Schreibaby ohne Mama. Das ist das, was mir am meisten so in Erinnerung geblieben ist. Also diese ganze Babyzeit, so die ersten 6, 7 Monate, waren für mich tatsächlich überhaupt nicht schön. Also es
Ja,
war nur ein Überleben.
das klingt doch so voll. Also ich kann mir das mit dem Schreibaby kann ich mir jetzt bei meinem Sohn war das nicht so. Aber Larissa, erstaunlicherweise, war ein extrem Schreibaby und die war ja schon 6 Jahre alt, wo sie geboren ist. Das heißt, die haben das halt als Schulkind erlebt so. Und haben wir, ich weiß noch, wie ich im Bett gelegen bin und mir die Ohren
Ja.
zugehalten haben die ganze Zeit und gesagt haben, Mama, die sollen nicht aufhören zum Schreien, ich halte es nicht mehr aus und so. Und meine Mama hat gerade erst bei meinem Geburtstag jetzt erzählt, wie anstrengend es eben für sie auch war und wie oft sie dann auch regelrecht zusammenbrochen ist,
Ja.
weil ja, weil es einfach fast nicht zum Stemmen war, dieses permanent, das ist ja auch so ein Ton, gell? Der
Ja.
macht ja was mit deinem Körper, dann dieses dauerhafte,
Ja.
du kommst ja nie zur Ruhe irgendwie, dein Nervensystem ist immer in so Alarmbereitschaft und das erschöpft dann schon extrem nochmal mehr.
Ja. Also ich habe seitdem höre ich auf einem Ohr schlechter und habe eine chronische Verspannung in der Schulter, natürlich von dem ewigen Stillen und Tragen. Ja, aber da muss ich auch sagen, da hat mir auch der Seelensport extrem geholfen. Also Seelensport ist ja nicht nur in der Trauer, sondern ich finde gerade auch, ja, für alle belastenden Situationen, gerade eben wenn man dann Mama, also ich habe dann wirklich manchmal, also wenn mein Kind dann mal geschlafen hat, das war eher die Seltenheit, meistens hat er ja nur an der Brust geschlafen und unterm Laufen und ich im tiefsten Winter mit dem Kind in der Trage und meiner Kaiserschnittwunde spazieren gegangen
Das ist echt krass.
und unterwegs noch gestillt bei -5 Grad, weil das muss ja alles gleichzeitig passieren. Tragen, laufen, stillen, alles gleichzeitig, sonst wird gebrüllt.
Super, Mama.
Wenn das aber dann mal funktioniert hat, dann habe ich auch wirklich immer mal wieder 5 Minuten nochmal und Übungen gemacht. Und ganz viel auch, das ist auch was, wo viele Mamas nicht drüber reden, um diese Wut loszuwerden, weil man ist wütend, wenn das Kind schreit.
Und
Und
das kann man niemand erzählen, dass das nicht so ist.
ja, es ist so, man ist wütend. Und wie oft liest man, dass dann irgendwas passiert? Also, dass irgendwie Kinder geschüttelt werden oder einfach irgendwo alleine liegen lassen werden, weil die Mamas einfach nicht mehr können. Und da finde ich es auch total wichtig, dass es da mehr Angebote gibt. Das ist auch was, was ich in Zukunft unbedingt machen möchte, wie man mit sowas umgeht. Und dass man mit sowas nicht nur über Gespräche umgehen kann, sondern eben auch über den Körper, dass diese Wut raus muss, diese Hilflosigkeit raus muss, die Angst, die Schuldgefühle, die Scham. Das ist natürlich immer der Gedanke, was habe ich denn falsch gemacht? Wieso
Voll.
schreit denn mein Kind und das von meiner Freundin schreit nicht? Und
Total.
damit einfach umzugehen. Also wie oft habe ich den großen Bären gemacht?
Granio.
Einfach um dieses, also diese Wut nicht, also die Wut war jetzt nicht unbedingt immer aufs Kind, sondern auf die Situation an sich. Also warum ist es jetzt gerade so? Warum bin ich jetzt da allein? Warum ist meine Mama nicht da? Warum schreit das Kind so? Warum hilft mir denn keiner? Und es hilft aber nicht, sich das immer wieder selber zu sagen, warum ist es so, sondern es ist wichtig, die Gefühle zuzulassen und dann rauszulassen.
Über den Körper eben,
Über
weil
den
wenn man es
Körper,
immer
genau.
wieder durchdenkt, ändert sich nichts. Dann
Genau.
ist man in einer Dauerschleife und man fängt
Genau.
immer wieder an. Wenn
Ja.
ich aber wirklich meinen ganzen Körper einsetze und eben, wie du sagst, diese Wut dann rauslasse über den Körper, dann spüre ich plötzlich auch, wie die Gedanken weniger laut werden und der Körper wieder ein bisschen Erleichterung und Entspannung spürt.
Weil sich das Nervensystem ja auch nur über den Körper beruhigt.
Ja, voll,
Also nur über
voll.
Gedanken passiert
Nicht
wenig.
viel, ja, voll.
Gerade in so einer Extremsituation.
Wir haben ja auch eine relativ frische Trainerin, die bietet jetzt auch Workshops an, weil die hat selber Kinder, für eben Eltern, Seelensport für Eltern. Das
Total
ist
cool, ja.
wirklich, also habe ich mir auch schon mal überlegt, irgendwas zu machen. Also definitiv. Und wie du sagst, man redet ja nicht drüber. Ich kann mich auch noch gut erinnern, dass du mir mal, irgendwann hast du mir mal geschrieben, wo ich, glaube ich, war das, wo ich dann mit dem Liam irgendwie überfordert war oder irgendwas, ich habe was gepostet oder so, dass ich so fertig war und keine Ahnung was. Und du hast irgendwie so geschrieben, mal danke, dass du so ehrlich und offen,
Voll,
weil
ja.
irgendwie liest man das nie so. Und
Ja.
das finde ich auch, also wie krass bei vielen Eltern, die dann so nach außen tun, als wäre alles easy und leicht und
Ja.
grobe Belastung oder schon was, also dieses Oberflächliche oft. Und man
Voll,
muss
die
die
das super
Erwartung
machen
immer
und dann,
perfekt zum sein und so.
genau,
Oh.
ja, die dann irgendwann aber zusammenbrechen
Ja,
und dann
voll.
hörst du wieder überall, ach, die spinnt, die ist jetzt in der Klinik, die hat doch ein Kind, um das sie sich kümmern muss.
Ja.
Ja. Weil die Frau vielleicht davor so viel alleine hat leisten müssen, nie gelernt hat, mit ihren Emotionen umzugehen, die nie gelernt hat, dass sie einmal, gerade bei uns Frauen ist es ja immer noch drin, dieses Emotionen unterdrücken. Gerade Wut darf ja auf gar keinen Fall da sein. Traurig darf es vielleicht nur sein, ein bisschen weinen darfst, weil Frauen weinen ja oft, Männer weinen ja gar nicht, Frauen weinen
Ja.
oft, aber wütend, um Gottes Willen.
Ja, voll.
So, dieses
Das
Denken
stimmt.
ist einfach noch so drin und das ist so schlimm.
Voll. Voll. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, was so hilft, du hast zum Beispiel auch geschrieben oder betont ja auch immer, dass die Natur dir auch
Ja.
so viel geholfen hat. Also, ich meine, du bist ja dann nur gezwungenermaßen immer raus gehen und so weiter, gell? Aber wie ist das? Also, wie kann man sich das vorstellen? Was machst du dann in der Natur? Gehst du spazieren oder berührst du Bäume oder pflückst du Blumen? Oder wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, Natur gibt dir so viel oder hilft dir?
Ich gehe tatsächlich hauptsächlich ganz, ganz viel spazieren. Also jeder, der mich kennt, lacht da immer total drüber, weil egal, wann man mich fragt, wo ich bin, sage ich immer, eher spazieren im Wald. Das ist wirklich, eine Freundin schreibt mir und sagt, ja, bist wieder im Wald, oder? Und es ist halt, bin immer, immer, immer spazieren.
Ja.
Ja, und es ist wirklich so diese Bewegung in Verbindung mit der Waldluft. Ja, und das ist halt auch im Wald, habe ich also eine wahnsinnige Verbindung zu meiner Mama. Meine Mama tatsächlich, die hat mir immer erzählt, wie die Bäume so untereinander verbunden sind. Ich habe immer nicht zugehört und dachte, das ist wieder irgend so ein Esoterik-Zeug, wo ich ja gar nicht dran glaube. Also geglaubt habe. Aber
Ja.
mittlerweile weiß ich ja, dass die Bäume ja wirklich
Ja.
unterirdisch miteinander verbunden sind. Das ist ja
Mal.
nichts Esoterisches, sondern das ist einfach so.
Natur.
Das ist die Natur. Ich habe halt gedacht, die erzählt schon wieder eine. Und die kommunizieren untereinander. Ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich hörst es du auch nur reden. Und jetzt ist es aber wirklich so, dass ich oft so viel höre und so viel wahrnehme in der Natur.
Ja.
Ja, es bringt mich einfach runter.
Voll.
Und das ist halt also das, was ich in Zukunft mehr anbieten möchte, dann auch Seelensport in der Natur. Seelensport, auch in Verbindung mit Naturcoaching. Genau, das darf aber alles noch ganz langsam entstehen.
Ja, voll. Aber ich kann mich auch noch an damals erinnern bei der Prüfung eben, dass du auch schon diese Gedanken da gehabt hast, also dass das so in die Richtung gehen sollte, gell?
Ja, aber
Das
da
ist
kam halt dann jemand dazwischen, gell?
ja. Aber eben, es darf ja jetzt wieder weiter wachsen und dann gibt
Genau.
es halt kurze Pause und dann macht man es wieder in seinem Tempo, Schritt für Schritt ja alles. Aschieren. Aber da bin ich ganz gespannt, was da alles noch kommt. Und also ich bin ja auch so ein Naturfan, deswegen bin ich auch wieder zurückgezogen nach heute, weil einfach das, wenn ich rausschaue aus dem Fenster, es ist schon einfach Wald, alles rundherum, Berge, Wald und herrlich. Und ich gehe auch so gern durch den Wald und dann die Bäume berühren, einfach mal so einen Moment nehmen und so dieses Berühren, oder? Also das mit
Ja.
Kind, du wirst sehen, wenn er ja älter ist, dann wird das ja noch mehr, dann nimmst du ihn mit und er will alles angreifen und alles spüren. Und da bin ich auch wieder viel mehr dahin gekommen, weil ich lange ja in Großstädte gelebt. Und ja, und dann auf einmal stehst du wieder mitten im Wald und erinnerst dich dran, wow, wie gut tut das eigentlich eben so Blätter einfach mal aufnehmen und spüren, die Struktur, die
Ja.
Bäume, die Rinde und so weiter. Es ist echt, es erdet die, es beruhigt die. Das merkst du sofort. Ja.
Voll. Ja, und es ist genau das, was du sagst. Für Kinder ist das natürlich.
Ja, voll.
Also,
Wir haben es
die sehen
verlernt.
alles. Und mein Sohn, also der fängt jetzt das Reden und das Laufen an. Und er läuft dann aber durch den Wald und sagt immer: Wow, Baum,
Ja, voll.
wow. Und ich denke mir: Stimmt, du hast recht.
Ja, voll.
Es
Total.
ist total faszinierend.
Ja.
Oder wenn es dann irgendwie ein Blatt oder Steine oder Moos und dann so fasziniert sind, oder Pusteblume zum Beispiel.
Ja, voll.
Das ist ja auch
Pusteblumen.
total faszinierend, nur die haben das verlernt.
Der Hit,
Da kann
ja.
man von Kindern einfach noch so wahnsinnig viel lernen.
Voll. Also das, man muss sich eben wirklich auch drauf einlassen dann
Ja.
und wirklich auch hinschauen und das. Manchmal erwische ich mich schon auch im Stress, dass ich dann sage, ach, jetzt gehen wir bitte weiter, ich
Ja.
muss so das oder so, gell? Und dann immer so, na, wir dürfen noch langsamer machen. Na, wir schauen uns jetzt diesen Stein an, verdammt. Dann nehme ich mir doch wieder den Moment, den Stein anzuschauen. Denk mal, alles andere kann warten.
Genau, ja.
Aber man merkt doch wirklich immer wieder, wie schnell man in so einen alten Trott reinkommt. Das ist Wahnsinn. Man muss sich immer wieder zusammen, sammeln und bewusst dahinschauen. Ja, und da kann man echt von Kindern lernen und ihnen ganz genau zuhören, auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Gibt es denn irgendeine Seelensportübung, wo du sagst, das ist derzeit gerade die Übung, die man, also jetzt haben wir ja schon gerade großer Bär war ja zu einem, in der Wutzeit, jetzt ist es kein Schreibaby mehr, mittlerweile über ein Jahr alt. Gibt es jetzt vielleicht Übungen, wo du sagst, die helfen da gerade besonders oder?
Also was ich gern mache, geht jetzt zum Glück auch endlich wieder, weil es halt lang nach der Geburt nicht ging, ist der Sextant. Also einfach mit dieser Verbindung zum verstorbenen Menschen zu spüren, die Verbindung zu meiner Mama, weil das ist das, was mir halt einfach im Alltag so oft abgeht. Also gerade bei so besonderen Sachen, am ersten Geburtstag von meinem Sohn oder
Ja,
die ersten Schritte. Weihnachten, auch so, also nicht nur diese, wir haben jetzt viel über die schlechten Momente geredet, wo die Mama gefehlt hat oder die Mama jeden Tag fehlt, aber sie fehlt vor allem auch in den guten Momenten. Also in Sachen, das wirst du ja erkennen von deiner Schwester, die man teilen möchte mit der Person und es geht einfach nicht. Ich
Ja,
kann nicht
voll.
einfach ein WhatsApp schicken, so wie meine Freundinnen jetzt, hey, mein Sohn hat gerade seinen ersten Schritt gemacht. Oder sich verabreden, ja, Mama, gehen wir morgen auf den Spielplatz mit ihm. Es geht einfach nicht. Und das ist zum Beispiel so, wenn ich dann das Gefühl habe, man hat ja dann oft das Gefühl, man verliert die Verbindung.
Ja, voll. Und dann
Weil
in dem Alltag, der
ja,
ja auch oft
das
stressig ist, noch viel
ist.
mehr, weil man nimmt diese Zeit hat.
Ja.
Ja.
Also gerade wenn man das Handy immer bei sich hat und zu jedem Menschen ja immer übers Handy eine Verbindung herstellen kann, nur zu der Person halt nicht.
Voll.
Ich denke mal, wie oft, ich würde so gern einfach ein WhatsApp schicken oder anrufen und es geht einfach nicht. Und das, so stelle ich mir das dann irgendwie beim Sextanten vor, wie wenn ich in Himmel telefonieren würde.
Ja, voll, voll. Dieser Moment, einfach in Verbindung zu kommen miteinander. Ja.
Genau, ja.
Gibt es denn irgendein Element, wo du sagst, also, weil beim Sextant geht es ja um dieses Band irgendwie
Ja.
und das Band darf ja bei jedem anders ausschauen. Gibt es irgendein Element, das in deinem Band drinsteckt? Sind das dann vielleicht Blätter oder Wie ist da die Verbindung so?
Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, tatsächlich.
Dann musst du den Sextanten nochmal mehr intensiv ausführen.
Anscheinend schon, ja. Nee, es
Das
finde
ist wahrscheinlich die Pause und wir haben jetzt eben ja, oder das neue Portal, wie du vielleicht schon reingeschaut hast.
ja,
Und da ist einfach, ja, das sind natürlich die Übungen alle überarbeitet und noch viel intensiver. Also freu dich drauf.
cool, muss ich echt nochmal schauen, weil für mich ist das tatsächlich einfach ein Seil.
Ja, okay.
Einfach ein Seil.
Okay. Ja, eben, aber das ist für jeden was anderes. Und ich habe das letzte Mal so schön gefunden, gerade frisch die Erholungswoche, die war, da hat Urne dann zum Beispiel gesagt, ihr Sohn ist verstorben und ihr, also im Erwachsenenalter, und der hat voll gern Eishockeymägen. Und sie ist dann da gelegen auf dem Rücken, und wo ich dann eben drüber gesprochen habe, wie schaut dieses Band, diese Verbindung für die aus, was für Element ist da vielleicht drin? Und dann war es für sie, als würde plötzlich ein Eishockeyschläger von der
Aha.
Decke runterkommen, und sie greift an diesem Eishockeyschläger und zieht sich so
Schön.
immer wieder aus. Das hat's, also wir
Schön.
haben wirklich alle haben uns diesen Eishockeyschläger vorgestellt. Wie wunderschön, auch so eine stabile, feste Verbindung, was?
Ja.
Also so in die Richtung geht es jetzt beim Sextant noch mehr.
Aber du musst jetzt gleich schauen.
Ist echt, ja. Ich liebe das. Schön. Dann vielleicht, jetzt haben wir eh schon über eine Stunde auch gequatscht. Wenn dein Sohn, wenn man sich jetzt vorstellt, diese Folge vielleicht irgendwann mal hören würde, was wäre denn so ein Satz, von dem du willst, dass es bei ihm hängen bleibt, dass er aus dieser Folge mitnehmen würde?
Boah, das ist jetzt eine spannende Frage. Tatsächlich, ja, das ist eigentlich gar nicht unbedingt ein Satz, sondern das allgemein, wie ich versuche, ihn zu erziehen, wie er aufwächst, dass alle Gefühle da sein dürfen. Nichts unterdrücken, alles fühlen. Immer. Und mein Sohn, ich meine, du hast ihn ja auch schon mal kurz gesehen während dem Meeting, der fühlt alles.
Sehr intensiv.
Sehr intensiv. Also der ist zwar jetzt kein Schreikind mehr, aber er ist ein sehr gefühlstarkes Kind. Also
Ja,
der
so
weiß, was er
Mio.
will. Und der, wenn er Emotionen hat, die kommt raus. Aber ungefiltert. Und da muss ich mich ja immer wieder daran erinnern, dass das okay ist
Ich, ja.
und dass ich das genauso eigentlich weitergeben möchte.
Ja.
Dass er alles fühlen darf und
Und immer um zu dir kommen darf, mit jedem
genau.
Gefühl, und du
Jedem, ja.
so auch schon da bist.
Ja.
Ja, schön. Aber wenn er das mal hört. Schön. Und wenn du jetzt weißt, dass da vielleicht auch andere Mamas gerade zuhören, die selber ihre Mama verloren haben, was würdest du diesen Personen noch mitgeben wollen, abschließend?
Ja, also auch da das Wichtigste, nichts zum Unterdrücken. Also die Gefühle da sein zu lassen und vielleicht, also das natürlich, wenn das Kind dann älter ist, dass man dann wirklich auch versucht, den natürlichen Umgang mit dem Tod dem Kind beizubringen. Also, dass man, es wird ja oft in Familien dann einfach, ja, totgeschwiegen, daher kommt ja der Ausdruck auch, dass man über die Person spricht, natürlich kindgerecht und wenn das Kind fragt. Aber dass so die Mama oder eben das andere verstorbene Familienmitglied trotzdem präsent ist. Und dass das Kind trotzdem weiß, hey, ich habe eine Oma oder hey, ich habe noch eine Tante, die sehe ich vielleicht nicht, aber die ist trotzdem da und mit der bin ich trotzdem verbunden. Das finde ich so
Wie,
wichtig.
weil du es gerade sagst, wie gestaltest du das? Habt ihr Fotos überall hängen oder aufgestellt, oder erzählst du einfach frei von deiner Mama, oder wie macht ihr das?
Tatsächlich hat mir mein Mann mal ein ganz, ganz tolles Geschenk gemacht. Das habe ich auch auf Instagram mal postet. Das ist das einzige Bild von meinem Sohn, das man sieht, weil es eben eine Zeichnung ist. Da hat mein Mann eine Zeichnung anfertigen lassen von meiner Mama mit meinem Sohn im Arm. Genau, und das hängt eben bei uns und auch ein Bild von ihr hängt bei uns und Er geht da schon immer wieder hin und zeigt drauf und lacht. Genau. Aber natürlich ist er noch zu klein, dass er
Ja.
irgendwie Fragen stellen kann oder das irgendwie
Ja.
versteht. Aber ich denke mal, das darf alles einfach in seinem Tempo kommen.
Ja, voll.
Also es wird irgendwann die Frage kommen, wer ist es? Und dann werde ich das Stück für Stück ihn da ja mit einbeziehen.
Ja, voll, ja. Wir haben auch eben, also Fotos generell. Und wir haben, das hat auch mein Mann gemacht, witzig, oder? Das sind unsere Männer, den Tag sehr bedacht. Der hat eine Fotowand gestaltet in so einem Rahmen, wo er die ganze Familie, alle Fotos drin hat, also wirklich sogar die Hunde, alles sind drauf. Und dadurch, dass mir ja, also die Familie von seiner Seite wohnt ja in Niederösterreich, das heißt, die sieht ja mein Sohn so gut wie nicht oder nicht so oft wie jetzt meine Familie. Und deswegen war es mein Mann auch wichtig, dass er da halt wenigstens einen Bezug hat über die ganzen Fotos. Und was ich eben echt schön gefunden habe, wo ich die Wand dann gesehen habe, dass eben auch Larissa mit drauf war, dass er da dann sofort für sich auch automatisch dran gedacht hat, dass das eh klar ist, dass Larissa da auch drauf kommt. Und er war so ganz genau, ja, das ist die Tante Larissa, und er fragt mittlerweile ja sehr oft, also er kann ja schon reden und alles. Und da fragt er natürlich auch immer wieder die Tante Larissa, warum ist die nochmal gestorben oder wie war das nochmal und so weiter. Und ja, kindgerecht natürlich alles erzählen, aber sie ist Teil von seinem Leben und finde ich ganz schön, dass er auch Fragen hat. Also so, was hat die Tante Larissa gern gegessen? Hat er auch mal gefragt. Wie schön, oder? Dass sowas,
Das ist
also
einfach, ja, so
ja,
schön.
total. Und dann kann ich wieder was erzählen so von ihr. Oder ich erzähle einfach so mal. Zum Beispiel, wenn es Saliert gibt, sage ich dann, ma, das hat die Tante Larissa voll gern gehört. Ah, okay. Hat sie da dann gern getanzt? Ja, genau. Und so. Also, ja, so mit der totalen Natürlichkeit, Leichtigkeit. So, und wie es dann später mal wird, wir wissen es ja noch nicht. Also, wie das dann so, ob was es mit dem Kind macht, also, ob es da dann irgendwas gibt, dann vermissen oder irgendwelche Gefühle in die Richtung, ja, weil durch das, dass Beziehung ja da ist, so, also bin ich ganz gespannt auch schon, wie das dann
Voll,
wird. Und da können
ja.
wir uns dann gerne nur austauschen wieder später. Ja.
Ich finde, das ist auch nochmal so eine Herausforderung, weil Kinder gehen ja eigentlich wenn, von Anfang an natürlich mit dem Thema Tod um. Es ist ja antrainiert,
Ja, voll.
Tabuthema. Das ist ja nicht von Natur aus in uns drin, dass wir nicht über den Tod reden und dass wir Menschen meiden, die jemanden verloren haben.
Ja.
Eigentlich in unserer Natur ist es,
Das
dass wir
Gegenteil.
Fragen stellen, dass wir also über Verstorbene einfach sprechen.
Ja,
Und
voll.
Kinder machen das halt und es wird ihnen abtrainiert. Und ich finde, was aber so eine Herausforderung ist, als Mama, gerade beim Thema Ängste, dass man die nicht aufs Kind
Ja,
überträgt.
voll. Das ist
Und
eine riesige
wie viel
Challenge.
erzählt man? Das ist ja bei dir auch ein Riesenthema. Was erzähle ich denn dem Kind, dass es nicht später Angst hat, nachts nach Hause zu gehen oder dass es keine Angst hat, zum Arzt zu gehen, ins Krankenhaus zu gehen.
Voll.
Also das ist schon.
Ja, man muss, man denkt immer lang über seine Wortwahl nach, auf jeden Fall. Und blöderweise ist es aber dann meistens so, dass du ja nicht da wirklich vorbereiten kannst. Du weißt ja nicht, am Morgen um 8 abends kommt die nächste Frage, sondern das passiert ja so auf dem Weg zum Kindergarten aus dem hinteren Sitz. Warum hat der Mann nochmal die Larissa umgebracht? So, okay, jetzt habe ich 5 Minuten Zeit vor dem Kindergarten. Noch. Atmen, die richtigen Worte finden, Hilfe. So genau das Thema, gell, wo du immer wieder denkst, okay, jetzt, wie sag ich es, ohne dass er irgendwie selber dann traumatisiert und keine Ahnung, verängstigt ist.
Ja,
Oh,
ja.
es ist schon eine
Aber auch
Challenge.
ohne das irgendwie runterzureden und ohne klein zu
Ja,
reden,
voll.
würde ich auch schlimm finden, wenn dann zu Kindern gesagt wird, irgendwie, ja, die Oma ist eingeschlafen.
Ja, das
Wie,
ist
die
schon
Oma ist
schlimm.
nicht eingeschlafen, die
Ja.
Oma ist verstorben.
Ja.
Weil
Voll.
ansonsten, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ansonsten kriegen die Kinder ja irgendwann ganz natürlich
Angst.
Angst vorm Schlafen.
Voll. Total.
Und wenn
Ja.
man alles so verniedlicht und
Ja.
alles so, ja, möglichst die Kinder in Watte packen
Ja,
und gar
voll.
nicht mit dem Thema konfrontieren, ja, das kommt
Ja.
halt dann irgendwann später.
Ja, voll.
Das
Voll.
finde ich also
Diese
wichtig. Diesen
Klarheit,
natürlichen Umgang.
Realität, Klarheit und trotzdem kindgerecht ist
Genau,
extrem
das ist eine
wichtig. Ja.
Herausforderung. Ja.
Herausforderung jeden Tag, ja. Aber da bleiben wir weiter in Austausch, Laura. Auf
Alles
jeden Fall.
klar.
Gut, also wenn jemand sagt, boah, Lauras Geschichte berührt mich und ich würde so gern mal mit der Laura in Kontakt treten oder vielleicht sogar mit ihr trainieren über Seelensport, dann findet ihr natürlich den Link zu ihrem Seelensportprofil auch in den Shownotes und ich werde auch noch deinen Instagram-Kanal mit reinpacken, damit man auch das findet und die da ein bisschen besser kennenlernen kann mag. Und dann sage ich nochmal vielen lieben Dank, Laura. Es war ein total berührendes, emotionales, alles war drauf, wütendes Gespräch. Aber im Vordergrund war hoffentlich auch für alle da draußen vordergründig zu spüren, so deine Mama, diese Liebe zu deinem Kind und zu der Mama auch. Und ja, danke fürs Teilen, für das offene Erzählen auch über so ein Thema. Ist ja doch nicht so einfach. Und ja, ich finde es so ganz stark und bewundernswert eben, dass du so offen und ehrlich damit umgehst. Oh, jetzt mit deinem Mama sein. Also da bin ich ja ganz auf deiner Seite. Und ich glaube, dass da vielen sehr viel weitergeholfen wird, wenn wir auch so offen und ehrlich drüber sprechen. Deswegen danke da.
Ich sag auch danke.
Ja, dann an alle da draußen. Ich bin sicher, ihr habt viel mitnehmen können. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.
Das war Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.